Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ja, das ist der zweite Podcast zum Thema bildende Kunst. Und ich freue mich sehr, zu diesem Anlass einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Einem, mit dem sich die Wege immer wieder gekreuzt haben. Große Freude, herzlich willkommen, Kyrill Lachauer.
Die Freude ist auf meiner Seite.
Sehr schön. Wir freuen uns über ein Gespräch, das den Anlass hat, dass Kyrill Lachauer in der Galerie oder in dem Kunstort, und wir suchen ja neue Orte für den Kunst, Gleisdreieck Bipart eine Ausstellung eröffnet, eingerichtet hat, die den Titel Birds trägt. Wir werden das noch ein bisschen genauer erforschen, was hinter dem Titel steht. Aber es ist zugleich auch ein Entree oder ein Debüt, denn Kyrill Lachauer ist jetzt vertreten in der Galerie von Friedrich Loog. Das ist auch eine besondere Freude. Herzlichen Glückwunsch auch dazu, lieber Kyrill.
Vielen Dank.
Wir wissen ja, die Kunst ist Kunst, aber es gibt eben auch den Kunstmarkt und die Künstler müssen überleben und deshalb sind solche Nachrichten auch gute Nachrichten. Kyrill, die uns zuhören und noch nicht in der Ausstellung waren oder noch keine Möglichkeit haben, die Ausstellung anzusehen. Sie ist im Bipart am Gleisdreieck vom 14. Oktober bis 26. November, jeweils Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr zu besuchen. Wer später dazu die Gelegenheit hat, was erwartet ihn? Wir haben schon gesagt, dass der Raum spielt eine Rolle. Es ist wie eine begehbare Skulptur oder eine begehbare Installation. Vielleicht schreitest du mit uns mal virtuell quasi diesen Raum ab. Wir öffnen die Tür und sehen und erleben was.
Wir öffnen die Tür und sehen großformatige Wandtapeten, drei Fotografien von mir selbst. Also sind im Schnitt, würde ich mal so sagen, also die Höhe ist 2,90 Meter mal Breite unterschiedlich, also schon sehr, sehr raumgreifend. Einmal sehen wir ein Feuer in einem brennenden Feld und im Hintergrund eine Figur in einem schwarzen Kapuzenpulli, was sehr rätselhaft ist und man nicht so genau weiß, was da eigentlich vor sich geht und passiert. Mhm. Und wenn man sich dann umdreht, sieht man angeschnitten zwei boxende junge Männer, einen Paiute Native American und einen äußerlich gesehen weißen jungen Mann, aber ganz in der Ecke abgeschnitten. Wenn wir uns dann nochmal umdrehen, sehen wir ein Found-Footage-Foto, was ich mal in einem Trödelladen in Südafrika gefunden habe. Das zeigt einen Anschnitt von einem Segelschiff in einem Sturm. Mhm. Schwarz-Weiß-Fotografie, wahrscheinlich Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ja, historisch auf jeden Fall.
Und gegenüber sehen wir ein scheinbar endloses Feld, ein Lager von Betonsärgen, die auch sehr rätselhaft sind, weil wir nicht wissen, ob die gefüllt sind, nicht gefüllt, für was die sind, warum die da so merkwürdig auf der Erdoberfläche stehen. Und zwischen und auf all diesen Tapeten hängen die Tableaus der Vögel. Das sind 120 Vögel, die eben von diesen versehrten Landschaften erzählen, aber natürlich durch ihre Schönheit vielleicht auch ein Stück weit Hoffnung ausstrahlen oder uns zum Handeln auffordern. Und vielleicht kommt jetzt noch eine kleine Bodenarbeit dazu.
Die wird ganz bestimmt dazu kommen, die Zuschauer, ja, die uns zuhören, nach dem Opening werden sehen, dass es eine gibt. Da bin ich ganz sicher.
Ja.
Wenn man sich jetzt die neue Ausstellung anguckt, die wir jetzt versuchen, ein bisschen genauer visuell zu erfassen in unserem Kopf, eine wie begehbare Installation. Darin spielt ein Vogel eine Rolle, ein Greifvogel, wahrscheinlich ein Adler. Er ist so abstrahiert, dass man es nicht genau sagen kann. Und er ist kollagiert gewissermaßen und besteht aus Landschaften. aus Teilen von Landschaften, die alles andere als traumhaft sind, sondern sie sind erschreckend und werden gebrochen, transformiert durch eine enorme Hyperfast-Ästhetik, die den Schrecken nimmt oder aber in Ambivalenz stößt und stürzt. Erzähl uns ein bisschen was zu diesem Vogel. Denn er spielt in deinem Werk auch an anderen Stellen eine Rolle. Es ist eigentlich, vielleicht ist zu viel gesagt, ein durchgehendes Motiv, aber ein signifikantes Motiv, das immer wieder auftaucht. Und wenn man mit deiner Arbeit vertraut ist, fällt das natürlich auf.
Du hast recht, also der Vogel, wenn ich jetzt drüber nachdenke, kam tatsächlich schon sehr früh. Ich habe mal ein Foto gemacht, das heißt Richie, über einen Mann, den ich hier im Tiergarten gefunden habe, der einen Papageien auf der Schulter trägt und aussieht wie ein Pirat oder Seeräuber. Von dem habe ich mal ganz am Anfang des Studiums ein Foto gemacht. Also du hast recht, das kam tatsächlich sehr früh und immer wieder, aber konkret diese Form entstand während der Arbeit für eine Ausstellung in der Berlinischen Galerie. Und da habe ich eine Zeitung entwickelt und ein Leinwandobjekt und die Titelseite von der Zeitung und das Leinwandobjekt haben eben diese dreiteilige Form von diesem Greifvogel. Und das kam eigentlich durch meine Zeit am Mississippi, wo ich mehrere Monate verbracht und fotografiert habe und mich viel mit dieser Kultur der Drifter und Hobos und eigentlich so im Englischen the Wanderer beschäftigt habe, weil das für mich so eine widerständige Figur ist, die mich sehr fasziniert. Und die arbeiten viel mit Symbolen und Zeichen. Dann habe ich herausgefunden, dass es die früher hier auch gab, die sogenannten Zinken. Und dann dachte ich immer, für diese Ausstellung, die ja film- und fotolastig war, brauche ich auch ein Zeichen. Aber ich wollte mir kein Zeichen dieser Menschen aneignen, sondern mein eigenes Zeichen entwickeln. Und dann waren tatsächlich am Oberlauf des Mississippi überall Adler in den Bäumen gesessen, was ich immer dachte, das gibt's nur in Filmen. Aber die saßen da einfach rum wie bei uns die Amseln.
Oder wie Hitchcocks Birds.
Ja, ja, genau, genau. Ja. Und dann habe ich aus der Beobachtung diese dreiteilige Form entwickelt. Ja. Und seitdem ist die tatsächlich immer wieder aufgetaucht und jetzt eben verstärkt.
Ja.
Und interessanterweise hast du damals schon gesagt, ah, das ist ja interessant, dieses dreiteilige Objekt. Das versteht man gar nicht so sehr in dem Kontext der damaligen Ausstellung. Ja. Vielleicht verweist dieses Objekt auf was Neues, was irgendwann kommt. Und so ist es jetzt auch tatsächlich passiert.
Ja, das freut uns enorm, weil es ist wirklich ein Erlebnis, diesen Raum zu betreten. Noch ein Satz abschließend zu dem Adler. Es ist natürlich ein klassischer Vogel für diese archaischen Landschaften und Zusammenhänge. Ich glaube, es ist auch deshalb, weil er zumindest hier in deinem Werk ein ambivalentes Motiv ist, weil er einerseits von diesen furchtbaren oder Transporteur sozusagen dieser furchtbaren verwüsteten Landschaften ist und andererseits melancholisch irgendwie auf etwas verweist, das vielleicht dann doch etwas Besseres sein könnte. Und du hast vorhin ganz so nebenbei selbstverständlich die Romantik erwähnt. Dieses sehnsuchtsvolle Moment, das vielleicht dieser Adler auch von etwas Positivem zeugt, könnte ja auch ein romantisches Motiv sein. Liege ich mit dieser ambivalenten oder mit der Beschreibung dieser Ambivalenz richtig?
Nee, ganz richtig. Also ich würde sowieso sagen, dass ich eine gewisse Ambivalenz und so ein gewisses Wehren, sich einer Seite zuzuschlagen oder sich ganz klar einordnen zu lassen, die ganze Arbeit durchzieht.
Ja, absolut.
Aber bei diesen Vögeln ist es tatsächlich so, weil wenn wir unsere Welt jetzt betrachten, gibt es ja irgendwie zwei große Strömungen, würde ich sagen. Die einen sagen, naja, wir leben jetzt noch so gut, wie es geht, weil man kann eh nichts mehr retten. Und dann schaue ich eben, dass es mir noch irgendwie einigermaßen gut geht und es ist im Grunde eh verloren, wenn man sich die Klimadaten oder sonst irgendwas anschaut.
Ja.
Und die anderen sagen, naja, vielleicht können wir ja unsere Intelligenz irgendwie auf den Mars retten oder sonst wohin, wenn man sich so die Tech-Riesen anschaut.
Ja.
Und ich glaube und hoffe, dass es auch noch irgendeinen Zwischenweg geben kann und muss. Und deswegen finde ich diesen reinen Fokus auf die Krise und auf die Zerstörung zu wenig.
Ja.
Also es muss dann auch irgendwo das Licht oder romantisch gesprochen die Hoffnung
die Sehnsucht
und auch. Die Sehnsucht geben.
Ja, ja. Ja. Ich glaube, das Atmen deiner Arbeiten, auch vor allem dort, wo es um Landschaften geht, du hast dich sehr intensiv mit dem Begriff der Landschaft auch auseinandergesetzt und von der erzählenden Landschaft unter anderem gesprochen. Ich würde sagen, es ist auch eine ausgeschriebene Landschaft, die, wenn man sich genauer darauf einlässt, ja, geradezu eine Liebe ist, die du der Landschaft entgegenbringst. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu diesem Motiv in deiner Arbeit.
Also die erzählende Landschaft, um das jetzt kurz vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen zu sagen, ist für mich jetzt nicht eine Landschaft im Sinne einer natürlichen Landschaft, sondern Landschaft ist bei mir viel weiter gefasst.
Ja.
Das ist ein Raum, ein Ort, wo Geschichten eingeschrieben sind, wo man materielle Kultur findet, wo man sowieso viele verschiedene Kulturen findet, wo es Architekturen gibt, wo es natürlich auch Pflanzen, Tiere, Steine, Atmosphäre, all diese Elemente auch gibt. Aber es ist jetzt nicht eine Landschaft im klassischen Sinne.
Richtig, ja. Es ist auch ein bisschen Landschaft als Resonanzraum, oder?
Es ist
Raum und Landschaft stehen ja auch nochmal in einem besonderen Verhältnis bei dir. Ich erinnere daran, dass wir eine Ausstellung zusammen gemacht haben in der Kunst- und Ausstellungshalle, eine Schau, die den Titel trug, Spuren im Raum, in die du ganz kongenial gepasst hast, weil du eben diese Spuren, diese Resonanzspuren im Raum hinterlässt und überhaupt einen Raum schaffst für die Resonanz, so als würde der Betrachter durchatmen können, wenn er deine Arbeit sieht in diesen Räumen.
Das ist genau richtig. Also das war das Stichwort eigentlich, das Schaffen des Raumes.
Ja.
Das ist, glaube ich, ausschlaggebend, weil ich glaube nicht, dass der Raum bzw. die Landschaft irgendwo da draußen als ominöse Existenz umherschwebt, sondern die entsteht ja nur durch die Interaktion. Also wir und selbst Tiere, wer auch immer es ist, wir schaffen ja die Landschaft durch die Interaktion und schreiben sie deswegen permanent fort.
Mhm.
Also der Schatten entsteht ja erst, indem der Skorpion oder ich in diesem Schatten stehen.
Ja, ja.
Sonst wüssten wir gar nicht vom Schatten.
Ja.
Und der Schatten hätte auch keine Bedeutung. Und insofern, sobald wir uns in dem Raum bewegen oder wer auch immer sich in diesem Raum bewegt, schreiben wir die Landschaft.
Ja.
Und deswegen schreiben wir auch Geschichte und Geschichten in diesen Raum ein.
Ja. Interessant, dass du den Schatten erwähnst. Die Idee ist mir noch gar nicht gekommen. Denn der Schatten spielt ja eine große Rolle in der asiatischen Ästhetik, gerade in der japanischen auch. Es gibt diese wunderbare Schrift Lob des Schattens aus den 30er Jahren. Eine grundlegende Philosophie sozusagen für das japanische ästhetische Verständnis. Und da merkt man eben, dass der Schatten viel wichtiger ist als das Objekt oder der Mensch, der den Schatten wirft. Das trifft dann bei dir ja durchaus auch zu.
Ja, also ich misstraue auch zu starken Glücks- und Heilsversprechen und fühle mich deswegen natürlich von meiner ganzen Art her schon gewissen fernöstlichen Meditationsideen auf eine gewisse Art und Weise zugeneigt, weil die prinzipiell immer den Schatten mitdenken und mitintegrieren und nicht versuchen, krampfhaft auf die Seite des Lichts zu kommen, sondern eher wie in einem Sturm versuchen, stehen zu bleiben und beide Seiten anzunehmen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Wunderbar. Kyrill, die Frage sei mir erlaubt, sie ist so ein bisschen naiv und ein bisschen platt, aber man muss sie in diesen Tagen stellen, um auch ein bisschen Trennschärfe zu entwickeln zum Thema Politik und Kultur oder Politik und Kunst. Würdest du dich als politischen Künstler verstehen?
Nee, ich habe so halb im Spaß, aber natürlich auch im Ernst bei dem Ausstellungsaufbau jetzt zu der aktuellen Birds-Ausstellung dann irgendwann zum Friedrich Loog gesagt, der mir da geholfen hat beim Aufbau, weil wir auch mit Wandtapeten gearbeitet haben, die eigene Fotografien von mir sind, um das installativ zusammenzubringen, habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, Mist, jetzt ist es doch wieder politisch geworden. Also ganz, ich weiß nicht, ob der Begriff politische Kunst passt, ich glaube nicht, dafür ist es zu, vielleicht zu persönlich oder eine zu eigene Welt oder Erzählung, die ich da aufbaue, aber sie hat auf jeden Fall Komponenten davon. Ja.
Ich frage deshalb nach, weil ich die Erfahrung mache in den Gesprächen mit den Künstlern, nicht nur den von uns Geförderten, sondern überhaupt von Künstlerinnen und Künstlern, dass dieses Thema Politik einerseits ganz konsequent vermieden wird in der Erklärung des eigenen Oeuvres. Auf der anderen Seite ist aber wirklich wie ein feines, wie Myzel sozusagen, sich durch diese dann doch transformierten Arbeiten schlängelt. Und da merkt man eben, gerade eben im Prozess dieser Transformation, dass es natürlich eine Rolle spielt, weil wir uns in diesen Tagen dem gar nicht mehr entziehen können. Es ist natürlich nicht Agitprop und keine Parole, aber ich sag mal, gesellschaftspolitisches Bewusstsein atmet die Arbeit allemal.
Das kommt ja auch wieder darauf an, wie wir Politik sehen, was ja auch ein Problem der Ethnologie war, um jetzt nochmal auf die Ethnologie zurückzukommen, die ja in ihren Anfangs- und Mittelzeiten immer andere Ethnien angeschaut hat und versucht hat, das in ihre Kategorien zu bringen. Mhm. Verwandtschaftssysteme, politische Systeme, Heiratssysteme. Und dann irgendwann hat man gemerkt, das funktioniert nicht, weil es in vielen Gesellschaften nicht so klar voneinander getrennt ist, sondern das Politische durchzieht alles, was auch immer es sein soll. Ja. Das Mystische durchzieht alles und so weiter und so fort. Also es ist viel stärker verwoben. Deswegen könnte man ja auch die Frage stellen, was ist bei uns Politik oder politisches Handeln? Ist es wirklich nur das, was wir auf Tagesschau sehen und die Parteienlandschaft? Oder ist jedes Handeln auf irgendeine Art und Weise immer politisch? Das fasziniert mich auch immer im negativen Sinne, wie Sportler zu irgendwelchen Festivitäten, die man ja kaum mehr ertragen kann, reisen und denken, es ist nicht politisch. Hm. Wie soll es denn nicht politisch sein?
Ja, geht gar nicht. Ja. Die Tatsache, lieber Kyrill, lässt sich unsere Wege immer wieder so fruchtbar kreuzen, hängt nicht nur mit deiner großen ästhetischen, wirklich herausragenden Qualität und einer sehr subtilen Bildsprache zusammen, sondern in deinem gesellschaftspolitischen Blick über die Tellerränder hinaus. Dadurch bist du natürlich für uns ein ganz idealer Förderkandidat. Wir haben dich 2014, 2015 gefördert. Ein ganz besonderer, klassischer oder idealer Part, den wir unterstützen wollen, weil die Stiftung natürlich die kulturelle Bildung als Teil der politischen Bildung begreift und umgekehrt politische Bildung nie ohne kulturelle Bildung sein kann. Deshalb sind solche Biografien wie die deine von uns von besonderem Interesse. So oft findet man sie nicht. Bei dir ist es ja auch so, dass du zur Kunst gefunden hast, erst auf Umwegen. Und ganz am Anfang steht die Ethnologie, auch eine Wissenschaft, die durchaus politische Dimensionen hat. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Wie ist es zu dieser Begegnung mit der Ethnologie gekommen?
Also ursprünglich war da eigentlich der Wunsch, eine Arbeit zu entwickeln, die irgendwo zwischen dem Dokumentarischen, Filmischen und Ethnologischen liegt. Das Interesse an der Ethnologie entstand so ganz konkret, würde ich sagen, mit 16, 17, aber auch schon davor war dieses Unterwegssein und mich in ganz andere Kontexte zu begeben, gab es eigentlich schon viel früher. Und auch das Fotografieren, Schreiben, Beobachten, Sammeln gab es auch schon viel früher. Ganz konkret wurde es dann durch ein Geschenk von meiner Tante, die seinerzeit Sekretärin im Lehmbachhaus in München war und durch Zufall ein Buch von Lothar Baumgarten hatte, das sie mir irgendwann geschenkt hat. Da hatte ich von Lothar Baumgarten und der Ethnologie eigentlich noch wenig Ahnung. Aber das hat mich so fasziniert, dass mich das, glaube ich, dann ein Stück weit nochmal in die Richtung der Ethnologie gebracht hat. Das ging aber dann nicht sofort los, weil ich ja erstmal an der Filmhochschule in München studiert habe, kurze Zeit.
Ja.
Und dann eben dieses erste Studium abgebrochen habe, um Ethnologie zu studieren.
Kannst du irgendwie nochmal genauer erklären, was so der Impetus bei der Ethnologie war? Diese forschende Haltung, ist das, hat das ganz stark mit Neugier zu tun oder um den Versuch, menschliche Existenz in einen Kontext zu bringen, der irgendwie wissenschaftlich verifizierbar ist?
Also die wissenschaftliche Verifizierbarkeit ist ja in der Ethnologie fragwürdig.
Ja.
Deswegen war mein Interesse von Anfang an eher die Grenzen und Möglichkeiten des Verstehens von fremdem Denken.
Ja.
Also von Denkräumen, die von unseren oder sogar vielleicht auch von den persönlichen, subjektiven sich stark unterscheiden.
Ja.
Und das war eigentlich von Anfang an mein Hauptinteresse an der Ethnologie, also diesen romantischen, verklärten Blick auf das angeblich kulturell Fremde, was ja viele zur Ethnologie führt oder früher geführt hat, der wird einem im Studium eigentlich innerhalb kürzester Zeit ausgetrieben. Und den hatte ich natürlich auch bedingt, aber das verliert sich dann ganz schnell und dann ging es ganz stark um das Verstehen fremden Denkens.
Mhm.
Was auch immer das bedeutet, also das ist ja auch fraglich.
Das stimmt. Könnte es denn sein, dass die Ethnologie als Wissenschaft in diesen sehr besonderen Zeiten, Stichwort Kolonialismus, Rassismus, Aneignung, noch einmal ganz neu bewertet werden muss? Könnte die Ethnologie, zugegebenermaßen verändert, irgendwie eine Wissenschaft sein, die dazu geeignet ist, diese schwierige Aktualität genauer zu verstehen oder zu greifen?
Die Geschichte der Ethnologie ist ja eine Geschichte, die ganz eng und Hand in Hand mit dem Kolonialismus einhergeht. Also die waren ja implizit und explizit Unterstützer und Unterstützerinnen des Kolonialismus.
Ja.
Also das muss man ja ganz klar so sehen.
Ja.
Und ich denke schon, dass die Ethnologie als wissenschaftliche Disziplin mit dieser Vergangenheit zumindest ein Stück weit aufgeräumt hat oder das immer noch versucht, damit aufzuräumen und sich da neuen Blicken zuwendet. Und gerade jetzt auch durch die Arbeit von Ethnologen und Ethnologinnen aus nicht-westlichen Kontexten, sich da sehr viel, Gott sei Dank, getan hat.
Ja.
Aber ich glaube,
darf ich dich unterbrechen? Ja. Verfolgst du denn den Diskurs, irgendwie diesen wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-politischen Diskurs um die Ethnologie? Oder ist das etwas, was du für deine konkrete künstlerische Arbeit eigentlich nicht mehr brauchst? Oder vielleicht bewusst ausklammerst sogar?
Naja, ich hatte ja schon ein Jahr vor dem Ethnologieabschluss dann mit einem Kunststudium begonnen. Also ich habe dann im letzten Jahr ein Parallelstudium gemacht und dann habe ich irgendwann meinen Lieblingsprofessor gefragt, was ich denn machen könnte, um an der Ethnologie dran zu bleiben. Und dann meinte er, ich muss jeden Tag 20 Minuten ethnologische Texte lesen. Das ist die einzige Chance, dran zu bleiben. Das habe ich natürlich nicht geschafft. Insofern bin ich nicht mehr an der Ethnologie dran. Aber ich beschäftige mich immer wieder damit, ja. Aber nicht regelmäßig.
Aber dein Lehrer hat es, glaube ich, auch nicht gemacht, denn der lebte ja aber längere Zeit, glaube ich, in Lateinamerika mit einem indigenen Volk zusammen. Auch eine Irrsinnsbiografie. Was hat dich an ihm so fasziniert und hat er dir Raum gelassen für deine eigene Entwicklung? Das ist ja immer bei prominenten Lehrern die Gefahr, dass sie viele kleine Lehrer machen wollen. Das, glaube ich, ist aber hier anders gewesen. Kannst du das ein bisschen erzählen?
Also Lothar Baumgarten hat mich vor allem durch dieses Zusammenführen der unterschiedlichen Medien fasziniert, was ich jetzt im Grunde auch auf eine andere, aber medial ähnliche Art und Weise mache. Also Fotografie, Film, Text, Installation, also diese Offenheit für die Medien und da keinerlei irgendwie so kategorisches Denken einem vorzugeben. Das hat mich an ihm fasziniert. Und eigentlich kam der Impuls aber lustigerweise auf der einen Seite eben durch dieses Buch, das ich von meiner Tante geschenkt bekommen habe, auf der anderen Seite aber nochmal durch einen Professor an der Akademie in München, der meinte, was willst du eigentlich hier in München? Du musst unbedingt zu Lothar Baumgarten gehen. Aha. Also der hat mir dann nochmal so einen Anstoß gegeben, Olaf Metzel.
Ah ja.
Was man gar nicht meinen
Nein,
möchte, aber
es
ist ganz interessant.
Wird auf der Habenseite verbucht.
Ja, genau. Und dann habe ich mich eben bei Lothar hier in Berlin beworben. Aber als Lehrer, muss ich sagen, fand ich ihn sehr, sehr toll, weil er uns eher, er hat immer gesagt, im Grunde kommt ihr an so eine Akademie oder Hochschule und ihr habt eh schon eure Interessen. Ihr wisst doch eh schon, was ihr machen wollt. Mhm. Und das Einzige, was ich machen kann, ist, euch zu helfen, das freizulegen und wirklich noch genauer und konkreter und formal mit Hand und Fuß dahin zu kommen, was ihr machen wollt. Also ich hatte bei ihm nie das Gefühl, dass er irgendwie versucht hat, einen da zu verbiegen oder da so einen Klon, so einen Kunstklon zu erzeugen.
Ja.
Aber es gab viele Studenten und Studentinnen, die auch Probleme mit ihm hatten.
Ja.
Aber ich bin gut mit ihm klargekommen.
Ja. Wir haben von Landschaften gesprochen, von erzählenden Landschaften. Die Erzählung spielt bei dir auch eine Rolle in deinem Werk, das zweifellos narrative Komponenten hat. Wer unser Programm kennt, weiß, dass ich immer sehr vorsichtig bin mit narrativen Arbeiten, wenn sie sich in der Narration erschöpfen. Das ist natürlich bei dir genau nicht der Fall, weil es gar nicht so sehr um das Erzählen von einzelnen, Klammer auf kleinen, Klammer zu, Geschichten geht, sondern es geht eigentlich um die Suche nach der großen Geschichte im Bewusstsein wahrscheinlich, dass man sie nie wirklich erzählen kann. Du erzählst tatsächlich Realita auch. Die Literatur spielt bei dir eine wichtige Rolle. Du hast dich in verschiedene Themengebiete eingearbeitet, auch fiktiv, also Prosatexte natürlich gelesen und verinnerlicht. Und das alles hat dazu geführt, dass du auch selbst schreibst von Anfang an. Das ist nicht eine Geschichte, die sich erst jüngst entwickelt hat, sondern von Anfang an so ist. Und ganz erstaunliche Texte zustande gekommen sind. Wenn du uns mal dein Verhältnis zur Literatur beschreiben könntest.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, dass man also die Narration, die du meinst, die dann auch manchmal ein bisschen abschreckend ist, wenn sie zu stark wird in der Kunst, ist, glaube ich, diese Narration, die einem eine Geschichte von einem Anfangs- bis zu einem Endpunkt von A nach B erzählen möchte. Also es ist eine sehr lineare Geschichte. Mhm. Und ich hoffe doch, dass meine Art der Narration eine andere ist, die ich mehr kreisförmig verstehen möchte, die weniger linear von A nach B schreitet, sondern sich vielleicht irgendwie in so einer Art kreisenden Spiralbewegung immer weiter fortzieht und verschiedenste Elemente aufgreift, einsammelt, verbindet, Reales, Fiktives, Inszeniertes, Gefundenes. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Also ich glaube nicht, Narration ist nicht gleich Narration. Aber deine Frage war, muss ich jetzt leider nochmal dich bitten zu wiederholen.
Dein Verhältnis zur Literatur.
Verhältnis zur Literatur, danke. Das ist für mich definitiv stärker für meine Arbeit als bildender Künstler als die Referenzen der bildenden Kunst. Tatsächlich.
Mhm.
Also ich glaube, dass ich stärker von der Literatur und vom Film beeinflusst und geprägt bin, als von der bildenden Kunst.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich mir in der Tat überlegt habe, wo steht Kyrill eigentlich in der Kunstgeschichte? Jeder Künstler, jede Künstlerin stehen auch aktuell oder gerade natürlich in der Kunstgeschichte. Und es gibt immer Positionen, die inspirieren und andere, mit denen man ganz gewiss nichts zu tun haben will. Und deine Handschrift ist schon so präzise, so prägnant, dass ich gar nicht gefunden habe, wo du eigentlich anknüpfst oder wo du dich absetzt. Das ist dem dann offensichtlich auch geschuldet.
Bestimmt ja, was auch eine, also ich glaube, das ist eine Chance und eine Schwierigkeit zugleich, dass ich da vielleicht nicht so klar einzuordnen bin.
Ja.
Und da so ein bisschen auch zwischen den Stühlen arbeite.
Ja.
Es gab natürlich schon Inspirationen, also mein Vater macht konkrete Malerei und ich bin aufgewachsen mit der konkreten konkreten Kunst, die mich sehr geprägt hat. Und irgendwie habe ich die als Kind nicht verstanden, aber ich mochte sie komischerweise immer und mag sie bis heute auch sehr gerne. Mhm. Also es ist die Art von Malerei, die mir am nähesten geht und die ich am einfachsten verstehen kann oder auch am einfachsten zulassen kann. Und es gab einmal so einen Satz von einem Freund von mir, einem Kurator, der meinte, dass ich vielleicht ein modern Landscape Artist sei, was ich jetzt nicht bewerten möchte, aber es gab schon früher, bevor ich mit dem Kunststudium angefangen habe, so eine Faszination für die Land Art auf irgendeine Art und Weise. Also es gab schon Teile, die mich fasziniert haben, aber wo ich da stehe, könnte ich dir nicht sagen.
Ja. Es gibt eine kleine Sammlung von Texten, die den Titel Seestücke tragen. Es ist noch nicht so häufig gewesen, glaube ich, dass du Texte von dir gelesen hast oder vielleicht auch gar nicht. Es wäre schön, wenn auch das eine kleine sensationelle Premiere hier wäre bei uns. Wir haben ein paar Texte ausgesucht. Das dauert nicht zu lange. Also man darf sich durchaus darauf einlassen, ohne zu denken, dass es jetzt eine halbe Stunde dauert. Ja, die Seestücke, die Seenotizen. Kyrill, bevor du liest, sag uns zum Kontext etwas.
Das ist eine fortlaufende Reihe von, man könnte es vielleicht im weitesten Sinne, kleinen Essay-Fragmenten nennen, die ich, glaube ich, 2012 begonnen habe. Es ist jetzt gerade die 7. Ausgabe in der Mache. Die erscheint Anfang nächsten Jahres. Und es sind Sammlungen von Texten, wie ich vorhin schon mal kurz, glaube ich, angerissen habe, die sehr unterschiedlicher Natur sind. Also es sind Beobachtungen, erfundene Geschichten, gefundene Geschichten, also aus ganz, ganz unterschiedlichen Erfahrungsräumen und Landschaften. Aber, und das ist eigentlich, glaube ich, das einzige Kriterium, das es für diese Sammlung gibt, sie entstehen immer unterwegs.
Ja.
Also es gibt keinen einzigen Abschnitt in den bisherigen 7 Ausgaben oder bald 7 Ausgaben, die im Studio oder zu Hause entstanden sind.
Dann hören wir doch jetzt mal Kyrill on the Road.
Sehr gerne. Sie ist groß gewachsen und blond. Stolz hat sie ihre glänzenden Haare zu Zöpfen geflochten und zu einem Kranz um ihren Kopf gebunden. Ihre Arme zieren farbige Blumen. Sie muss der Traum vieler Männer sein, die dort nach schier endlosen Meilen aus den Wäldern kommen, nach feuchtem Moos riechen und sich erschöpft in eines der gestärkten Motelbetten fallen lassen. Einfache Welt. Meist stehen sie dann nochmal auf, die Schultern schmerzend und brennend von den schweren Sägen und holen sich einen viel zu späten Kaffee, nur um sie noch einmal sehen zu können am Empfang. Doch wenn man immer und immer wieder auf dem Weg in die Holzgebiete in diesem Motel hält, merkt man, dass ihr kalter Blick niemanden streift. Durch die fettigen Arbeitswesten, Bärte und glasigen Augen geht er hindurch. Über die Interstate, die Wälder, die von bleichem Treibholz gesäumte Pazifikküste. Über die Wogen, den Horizont, die Ränder der Welten. Sie ist allein mit ihrem Kaffee, den Toasts, Pfannkuchen und Rühreiern. Einmal, vor langer Zeit, hatte sie einen Fahrer in ihr Zimmer gelassen. Sie kann sich noch immer an seinen holzig, faulen Geruch erinnert. Er erinnert sich auch. So, als wäre es gerade eben erst geschehen, an die perfekt anmutende Bewegung ihrer Hände, als sie ihre Ohrringe abnimmt und auf das billige Furnier der Kommode fallen lässt. Wie die alten Baumriesen, die er manchmal illegal fällt. Wenn sie fallen, geht das ähnlich langsam. Rückwärts fallen sie durch die Geschichte. Einmal ist er in einem Hubschrauber über die Olympic Peninsula geflogen und hatte die Spur seiner Arbeit im Fell des Waldes gesehen. Rasierte, geometrische Zeichen. Dazwischen Schlangen. Sie schlängelt sich weiter durch Licht und Dunkelheit entlang der Schattenlinie, in beide Reiche eintauchend. Die Strapazen der Reise werfen Falten auf, ziehen Furchen. Malinowski konnte die nicht leiden, sagt man, die, die es nicht gibt, seit Clifford. wütende Tropen. Ich, weiß, männlich, Fotograf, Weltensammler, Seelenfresser, Tropenhelm, Schmetterlingsnetz, Tripper. Zu Hause dann Zigarre und Sanatorium. Nur kurz, dann schnell ein Buch geschrieben oder einen Vortrag gehalten, um sich selbst und der Welt die wiederhergestellte geistige Gesundheit zu beweisen. Carlos Castaneda macht sich auf von Los Angeles in Richtung Sonora-Wüste. Neben ihm fährt Captain America und nickt ihm zu. Die Uhr liegt im Dreck. Zum ersten Mal geht es nicht gen Westen, sondern von West nach Ost, entgegen der Bewegung der Siedler. Auf dem Rückweg vergisst Castaneda seine ethnografischen Aufzeichnungen an der Greyhound Station in Nogales. Als Separate Reality erscheint, zieht er sich in seine Villa zurück und wird sich dort für immer vor der menschlichen Neugier abschotten. Zu viele Details sind in Nogales mit dem Notizbuch liegen geblieben, verloren gegangen und durcheinander geraten. 200 Meter über dem Merced River durchsteigt 1978 Ron Cork einen waagrechten Granitriss. 1986 macht sich Wolfgang Güllich von der Fränkischen Pfalz dorthin auf. Ohne Seil. Separate Reality. Als die Chinesen noch kein Land besitzen dürfen, ist das Reich der Mitte die Küche. Dort schuften sie, nachdem sie die Schienen von Ost nach West vom Atlantik über den Mississippi in Richtung Pazifik verlegt haben und das Eisen sich in der Hitze des Sommers in die eine und in der Kälte des Winters fast zurück in die andere Richtung, häufig auch darüber hinaus, gebogen hat. Das Eisen hat dem weiten Land Bedeutung genommen, es zu einem Nirgendwo zwischen zwei Küsten gemacht. Flyover, so nennen sie das Gebiet heute in den Lofts von New York und Los Angeles. Aus den Fenstern der Züge kamen die Schüsse. Am Boden fällt der Bison, am Himmel fällt die Wandertaube. Aus der Küche führt eine niedrige Tür. Im Reich der Mitte hängt Fett in der Luft, dicht und schlierig wie Opiumrauch. Ich denke an meine erste Indienreise mit A.H. Klettern in Ladakh. Daraus wurde nichts, Höhenkrankheit und Durchfall. Wir suchen im Spiti-Tal einen Engländer, der alles über die Felsen weiß und angeblich Opium hat. Gefunden haben wir ihn nicht. Vor der niedrigen Tür das Reich der weißen Riesen. Denen gehört das Land. Hier draußen bei ihnen ist die Luft auch schlierig. Vom Dunst des destillierten Korns, vom Urin, vom Pferdekot und von einer toten Hure. Auch sie war vom Himmel gefallen und liegt nun im Dreck. Wagenspuren führen nach Westen, im Osten der Bahnsteig, im Norden die Hügel und ein paar Farmen, im Süden wartet nur der Dunst. Im Grand Canyon tötet ein Mann 300 Bären. Er ist ein Held. Der 301. Bär tötet den Mann. Alles ist so perfekt, es kann nur noch in absoluter Glückseligkeit enden. Das Versprechen zieht lautlos durch die Wipfel der Palmen weit über dem Mexikaner, der vor dem Baumarkt auf dem Bürgersteig kauert.
Danke dir sehr, lieber Kyrill, für diese wunderbare Premiere. Du hast mal gesagt, das Erzählen kann nicht mehr sein als ein unerhörter Versuch. Fast möchte ich sagen, bleibt diesem Gefühl der Anmaßung verbunden. Das wäre die Garantie, dass wir von deiner literarischen Arbeit noch hören oder genauer lesen werden. Darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank für diese besondere Gelegenheit. Das finde ich ganz großartig, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich wünsche dir und der Ausstellung zunächst viel Erfolg. Wir werden uns wiedersehen, bald danach, weil wir dich einladen, die Einwand in der Adenauer Stiftung, in der Akademie der Adenauer Stiftung zu gestalten. Auch das wird eine spannende Geschichte werden. Ich danke dir sehr, wünsche dir alles Gute, lieber Kyrill, und am besten demnächst wieder hier in diesem Theater.
Ich danke dir auch.
Alles Gute.
Ebenso.
Bye-bye.
Danke. Ciao.
Das Das war wieder ein Kunststück. Der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.